ARD.
Dass man mich als Privatperson aufgesucht hat, dass man meine Familie hineingezogen hat, das ist eine Grenzüberschreitung, die für mich schockierend war.
Hier wurde eine neuerliche Grenze klar überschritten. Und das sind Dinge, die einfach gar nicht gehen.
Graffiti-Schmierereien, Einbruch, Fäkalien im Briefkasten, Demonstrationszüge direkt an meinem Wohnhaus zweimal mit offenen Mordaufrufen.
Sie hat mit dem Hammer in meine Richtung geschwungen und hat mich beleidigt, beschimpft. Leute wie sie hat man früher in Gaskammer gesteckt.
Wenn Politiker von Angriffen erzählen, die sie erleben, dann sind das oft ziemlich drastische Schilderungen. Durch zwei Attacken auf Berlins CDU-Kultursenator Giugiaro ist die Problematik leider wieder ganz aktuell und wir wollen genauer hinschauen. Damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast vom RBB für Berlin und Brandenburg. Und eigentlich hätte das Thema schon in unsere letzte Podcast-Folge gehört, aber es passte zeitlich einfach nicht mehr rein, weil uns die Wahl in Brandenburg und die Folgen in der vergangenen Woche so intensiv beschäftigt haben. Darüber sprechen wir übrigens auch heute genauso wie über innerkoalitionäres Haushaltshickhack in Berlin. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Und bei mir sind mein Berliner Kollege Boris Hermel und aus Potsdam Stefanie Teißler. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Es gab also zwei Angriffe auf Berlins Kultursenator innerhalb von 2,5 Wochen. Der erste, der fand am 12. September statt. Da war Giugiaro auf einer öffentlichen Veranstaltung und da wurde er erst verbal angegriffen von Menschen, die laut Polizei sogenannte Palästinensertücher trugen und verbotene Parolen skandierten. Und später wurde dann Pyrotechnik gezündet und ein Mikrofonständer in Richtung des Senators geworfen. Der zweite Angriff, der fand in der Nacht vom 22. auf den 23. September in Giugiaros privatem Umfeld statt. Eine Farbattacke auf das Haus, in dem er wohnt. Da wurde großflächig rote Farbe ausgekippt. Dazu gab es Schmierereien, unter anderem Genocide, Giugiaro, wohl ein Hinweis auf den Nahostkrieg. Und vermutlich geriet Giugiaro unter anderem wegen seiner Unterstützung für Israel und seiner klaren Worte gegen Antisemitismus ins Visier. Nach diesem ersten Angriff, da hatte Giugiaro mehr oder weniger Business as usual gemacht. Nach dem zweiten hat er sich deutlich geäußert, unter anderem bei uns im RBB. Und wir haben Giugiaro im Intro schon kurz gehört. Aber ich würde ihn gern noch mal jetzt ein bisschen länger was sagen lassen.
Ich bin es gewohnt, als Senator im politischen Raum, wenn es um Diskurse geht, auch durchaus robust in Auseinandersetzungen zu gehen. Aber dass man mich als Privatperson aufgesucht hat, dass man meine Familie hineingezogen hat, dass man die Nachbarn und die Kinder und alle, die damit zusammenhängen, mit in diesen Konflikt rigoros reinzieht. Das ist eine Grenzüberschreitung, die für mich schockierend war. Das, was jetzt passiert, ist diese Entgrenzung, ist diese Brutalität gegen Unbeteiligte. Und das ist nicht zu tolerieren.
Stefanie und Boris, ich möchte mit euch erstmal besprechen, ob es besonders außergewöhnlich war, was Giugiaro da passiert ist. Und ich möchte dabei anfangen mit dem Aspekt, sind Angriffe auf Politiker im Job, in der Öffentlichkeit Einzelfälle? Vielleicht fangen wir mal in Berlin an, wo auch die aktuellen Fälle gespielt haben. Boris, wie ist das?
Also ich glaube schon, dass es außergewöhnlich ist, dass ein Mikrofonständer in Richtung eines Senators geschmissen wird. Da gab es ja inzwischen eine Razzia, da ist ja der mutmaßliche Werfer dieses Mikrofonständers, der ist ja auch, dessen Wohnung ist auch durchsucht worden. Da laufen die Ermittlungen weiterhin, aber sowas passiert eher seltener. Was häufig passiert, ist eben Social Media, sind E-Mails und sind Bedrohungen, sind Beleidigungen, sind Beschimpfungen und sowas. Aber das ist schon einigermaßen außergewöhnlich, dass wirklich in der Öffentlichkeit jemand tätlich angegriffen wird.
Wir haben es in Berlin aber erlebt, zum Beispiel auch Franziska Giffey, die Wirtschaftssenatorin, hat im Mai von einem offensichtlich psychisch ein bisschen gestörten Mann einen Beutel in den Nacken bekommen. Also wir sehen sowas schon öfter.
Ja, aber die Fälle sind dann im medial immer sehr präsent, weil es eben nicht die übliche Art und Weise der Angriffe ist. Franziska Giffey ist in dem Fall in einer Bibliothek in Rudow angegriffen worden im Mai dieses Jahres von einem offenbar geistig verwirrten Menschen, gegen den auch ermittelt wird oder der vor Gericht steht im Moment. Der Prozess läuft noch. Der unter anderem gesagt hat, er habe ihr 20 Jahre Briefe geschrieben, sie habe nie geantwortet und jetzt wolle ihr mal eine Quittung verpassen, einen Denkzettel verpassen und so weiter. Der ist schon im Maßregelvollzug untergebracht. Auch das ist ein Phänomen, was öfter zu beobachten ist, dass das oft, wenn es zu diesen tätlichen Auseinandersetzungen kommt, oft ist vielleicht falsch, aber häufiger Menschen sind, die psychische Probleme haben. Ob das jetzt im Fall von George Yallo auch der Fall ist, bleibt abzuwarten. Da wahrscheinlich eher ein politisches Motiv, was möglicherweise nicht mit psychischen Störungen einhergeht. Und die anderen Bedrohungen, Beleidigungen, Beschimpfungen, die finden eben wirklich nicht unbedingt in der Öffentlichkeit bei Veranstaltungen statt, sondern die finden wirklich im Internet statt, Social Media statt, per E-Mail statt, auch per Post statt.
Was uns die Zahlen zeigen, und damit komme ich auch jetzt nach Brandenburg, Stefanie, dass gerade auch in Wahlkampfjahren Beschimpfungen beispielsweise in der Öffentlichkeit zunehmen, weil dann auch die Politiker eben mehr unterwegs sind, beim Wahlplakate hängen und so weiter. Ihr hattet nun gerade ein super Wahljahr mit Europa, mit Kommunal-, mit Landtagswahl. Was kannst du aus Brandenburg erzählen? Also wie normal ist es da, normal in Anführungszeichen, muss man natürlich sagen, dass Politiker und Politikerinnen in der Öffentlichkeit, während sie ihrem Job nachgehen, in welcher Form auch immer, verbal oder tätlich angegriffen werden?
Ja, also es ist schon so, wie du sagst, ne? In so einem Wahlkampfjahr, da ist Politik auf einmal sichtbarer. Es gibt Veranstaltungen, Wahlplakate werden gehangen etc. Aber es scheint da schon auch eine stärkere Entgrenzung auch in diesem Jahr stattgefunden zu haben. Also der Innenminister Michael Stübgen, der hat gesagt, dass in diesem Wahljahr so hohe Zahlen von Attacken gegenüber Politikern aufgetreten sind wie noch nie. Wir haben jetzt noch keine aktuellen Zahlen dazu, wie das zum Landtagswahlkampf aussieht, aber wir haben Zahlen aus dem Kommunal- und Europawahlkampf zum Anfang des Jahres. Und da ist es dann schon so, dass es 75 Personen, also Politikerinnen, Politiker, aber auch Wahlkampfhelfer und Helferinnen gibt, die eben auf irgendeine Art und Weise angegriffen wurden. Da geht es dann um Sachbeschädigungen, da geht es um Propagandadelikte, gibt es aber auch einzelne Körperverletzungen. Also das gibt es auf jeden Fall. Und jetzt aus dem Landtagswahlkampf haben wir auch ein paar Fälle gehabt, die bekannt geworden sind, über die wir auch berichtet haben. Also zum Beispiel die CDU-Kandidatin in Cottbus, Adelina Avemo, die angegriffen wurde, die mutmaßlich rassistisch da auch angegangen wurde. Oder ein Wahlkampfhelfer für die Grünen, der in Hohenneuendorf angegriffen, geschubst wurde und all seiner Flyer beraubt. Aber was auch interessant ist, würde ich sagen, das ist eben auch nicht nur ein Wahlkampfphänomen. 2022, da hat das Innenministerium eine relativ umfangreiche Studie zu Gewalt in der Kommunalpolitik rausgegeben. Und da haben dann halt von den Befragten 36% gesagt, dass sie in den vergangenen Jahren mindestens einen Angriff erlebt haben. Bei 33% war das eine Beleidigung, bei 19% eine Bedrohung und bei 4% immerhin noch körperliche Gewalt.
Boris, du hast zusammen mit einem Kollegen vor einigen Jahren auch mal tatsächlich alle Politikerinnen und Politiker im Abgeordnetenhaus abgefragt und hast eben wissen wollen, was haben sie so erlebt? Was habt ihr dabei herausgefunden? Deckt sich das mit dem, was Stefanie erzählt?
Also würde ich gerne gleich zukommen. Ganz kurz noch eine Metaebene oben drüber, weil Stefanie eben die Zahlen aus Brandenburg so schön geschildert hat. Der PKA-Chef Volker Münch hat für 2023 Zahlen herausgegeben, die bundesweit gelten. 5.400 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger hat es da gegeben. Das ist eine Verdreifachung gegenüber dem Wert vor 5 Jahren. Also diese Entwicklung sieht man ganz eindeutig. Und die hat sich dann auch, wir haben das Ende 2019 mal abgefragt, die hat sich dann auch in Berlin bewahrheitet. 205 Politikerinnen und Politiker haben wir direkt angeschrieben. Die haben Fragebogen von uns bekommen, von denen haben auch relativ viele geantwortet, 157 nämlich, also fast 3/4 haben geantwortet. Und das Ergebnis war schon ziemlich erschreckend, das waren 93,6% in Berlin, das waren Abgeordnete aus dem Abgeordnetenhaus, aber auch Bundestagsabgeordnete, Senatoren und auch Bezirksbürgermeister. 93,6% haben gesagt, sie wurden schon mal beschimpft und beleidigt durch die Bank, durch alle Parteien, am stärksten Linke und SPD, Grüne, aber zu 90,5% zum Beispiel auch AfD-Politikerinnen und Politiker, CDU und FDP waren ein bisschen niedriger, aber immer noch über 80%. Das ist nur Beleidigung und Beschimpfung. Bei der Bedrohung waren die Zahlen ein wenig niedriger, aber immer noch wahnsinnig besorgniserregend. Da haben wir die AfD am stärksten mit 76,2% und 63,6% gefolgt danach bei den Linken. Die wurden eben bedroht und da zählen dann auch mögliche körperliche Attacken mit dazu. Das Erschreckendste war eigentlich, dass das eben keine einmaligen Geschichten sind, sondern dass uns durch die Bank die Leute geantwortet haben, dass es teilweise mehrfach pro Woche. Das ist dann eben oft bei Social Media und in E-Mails und so weiter, aber das ist Alltag für die, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Und Stefanie hat die Kommunalpolitik eben angesprochen, das hat natürlich massive Folgen, gerade für Leute, die sich ehrenamtlich kommunalpolitisch engagieren, die sagen dann möglicherweise irgendwann, das tue ich mir nicht mehr an und stellen das Engagement ein.
Ich möchte gerne noch mal einen erzählen lassen hier aus Berlin, den wir auch vorhin am Anfang des Podcasts schon kurz gehört haben. Das ist Gian Omar, der sitzt für die Grünen im Abgeordnetenhaus. Bei dem tauchte im vergangenen Herbst mehrfach vor seinem Wahlkreisbüro eine Frau mit einem Hammer auf, schlug auf die Scheibe ein, hat ihn dann beschimpft. Und Gian Omar hat mir erzählt, dass klar, das macht was mit einem.
Sowas geht auch an uns PolitikerInnen nicht einfach so vorbei, sondern hinterlässt auch Spuren. Es wäre gelogen zu sagen, dass man eine dicke Haut hat und sowas auch einfach an sich prallen lässt. Man nimmt natürlich sowas mit auch nach Hause, macht sich Gedanken darüber, vor allem nachdem ich diesen Fall veröffentlicht hatte und das war nicht der erste Angriff. Ich müsste was tun, auch die Öffentlichkeit informieren über diese Angriffe. Haben sich dann die Angriffe vermehrt. Es gab dann noch Briefe, Mordbriefe, Schmierereien regelmäßig, wöchentlich. Auch Angriffe mit Kotschmierereien an meinem Wahlkreisbüro. Und so etwas geht an uns nicht einfach so vorbei. Man macht sich Gedanken darüber. Ich habe jedenfalls für mich und mein Büro die Sorge getragen, dass wir auf unsere Sicherheit achten, dass wir nicht mehr zu späten Stunden arbeiten. In dem Büro mussten wir ein bisschen umstrukturieren, auch für meine Mitarbeiterin habe ich Verantwortung und auch mein Zuhause habe ich jeden Tag geändert, aus Sorge, dass man auch mein Zuhause, meine Familie auch in Mitleidenschaft zieht.
Sorge um die Familie, sagt Gian Omar, das ist auch schon das Stichwort für meine nächste Frage. Wie häufig kommen Angriffe auf Politiker im privaten Umfeld vor? Und vielleicht starten wir jetzt mal in Brandenburg, Stefanie.
Also eine konkrete Zahl habe ich da nicht, aber wir hatten in diesem Jahr zwei prominente Fälle, die da an die Öffentlichkeit gekommen sind. Das war einmal kurz vor der Wahl beim Innenminister Michael Stübgen von der CDU. Da haben mutmaßlich Linksradikale auf seine zwei Privatautos vor seinem Privathaus in Finsterwalde Bitumen geschmiert. Und seine Privatadresse wurde danach auch noch im Internet veröffentlicht. Also es gab so eine Art Bekennerschreiben, ohne dass da jetzt drin stand, wer sich dazu bekennt. Aber da wurde dann auch klar, dass es halt quasi eher aus einer linksradikalen Ecke kommt, weil er da halt mit, also Stübke mit seiner Rolle bei Abschiebungen genannt wurde. Aber das ist natürlich auch ein Zeichen, ne, das nochmal die Privatadresse da zu veröffentlichen. Und Ähnliches passiert ist dann auch Andreas Büttner. Der ist der Antisemitismusbeauftragte Brandenburgs. Er ist auch der erste Antisemitismusbeauftragte, den das Land hat. Er ist ein linken Politiker und wurde im Juni eben in diese neue Rolle gewählt. Und auch bei ihm vor seinem Privathaus wurden in sein Auto Hakenkreuze und durchgestrichene Davidsterne eingeritzt.
Und Boris, bei uns in Berlin hatten wir unter anderem, hast du dich erinnert, da war ich noch gar nicht in der Landespolitik, schon 2014 einen Fall. Da ging es gegen Monika Herrmann, die damals die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg war. Da ging es auch ums private Umfeld.
Genau, da ging es ums private Umfeld, um ihre Wohnung in Kreuzberg damals. Da sind mutmaßlich Autonome dann, als sie nicht da war, vor ihre Wohnungstür gegangen, nicht vor die Haustür, sondern richtig ins Wohnhaus rein, haben da Umzugskartons abgestellt. Klarer Hinweis, verschwinde hier, wir wollen dich hier nicht mehr haben. Es ging damals um die Auseinandersetzung rund um das Geflüchtetencamp am Oranienplatz und vorher in der Gerhard-Hauptmann-Schule. Also es war eine sehr aufgeheizte Stimmung und da war sie ein Feindbild für viele Linke und die sind dann eben, haben sich ihre Privatadresse auch besorgt, haben die auch veröffentlicht und haben dann die Wände beschmiert und so weiter und ihr diese Umzugskartons dahingestellt. Ähnlicher Fall noch ein paar Jahre davor, 2009, Robin Juhnke, auch da war es eine große aufgeheizte Stimmung. Es gab eine große Serie von Brandstiftungen, Autobrandstiftungen in der Stadt. Die CDU, damals sehr auf Law and Order bedacht, ihr innenpolitischer Sprecher damals Robin Juhnke, heute ist er Kulturpolitiker, vor dessen Haus in Buko sind damals zwei Autos angezündet worden. Also auch das ist sozusagen, man wusste, wo er wohnt und man geht dann hin und schüchtert ganz bewusst ein. Aber nochmal, um es in den Kontext zu setzen, das, was Joe Cialo jetzt in seinem privaten Wohnhaus passiert ist oder Monika Herrmann damals oder Robin Juhnke, das sind schon eher Ausnahmefälle, die passieren nicht jede Woche.
Wobei ich gern jetzt noch mal einen Betroffenen erzählen lassen möchte, weil du hast es vorhin schon gesagt, bei eurer Umfrage vor allem auch AfD-Politiker haben gesagt, dass sie viel damit zu tun haben. Ich habe mich mit dem AfD-Innenpolitiker Carsten Woldeit unterhalten. Auch er war am Anfang des Podcasts schon mal kurz zu hören. Der sagt, das ist bei ihm schon relativ regelmäßig.
Zum einen natürlich reichlich Graffiti-Schmierereien. Dann gab es sogenannte Outings, das wurden Flugblätter hergestellt mit meinem Konterfei allerdings auch. Und das war natürlich sehr besorgniserregend, auch mit dem Konterfei meiner damaligen Partnerin. Diese wurden hundertfach in den Briefkästen der Nachbarn verteilt, gipfelte auch in einem Einbruch in meinem Wohnhaus, wo man Fäkalien in den Briefkasten geschmissen hatte. Demonstrationszüge direkt an meinem Wohnhaus zweimal mit offenen Mordaufrufen. Zu Beginn, die ersten Anschläge waren ja schon im Jahre 2014, 2015, da ist man erstmal geschockt. Allerdings im Laufe der Jahre, man lässt sich einfach ein dickes Fell wachsen. Man bekommt Unterstützung vom Landeskriminalamt, vom Staatsschutz und dementsprechend nehme ich das jetzt nicht mehr so dramatisch wahr. Das klingt etwas hart, aber man stumpft ab.
Wenn ich mal kurz zusammenfasse, was wir bisher gesprochen haben, glaube ich, sieht man schon, dass es durchaus unterschiedliche Betroffene sind, unterschiedliche Angriffe, unterschiedliche Täter, soweit wir das wissen. Wie nehmt ihr das denn wahr in der Politik und in der Gesellschaft? Ist es grundsätzlich Konsens, dass solche Gewalt gegen politisch Verantwortliche inakzeptabel ist, egal von wem sie ausgeht und egal gegen wen sie sich richtet?
Also es gibt ja immer sofort eine Reaktion. Wenn sowas öffentlich wird, gibt es sofort eine Reaktion und die ist meistens überparteilich. Und da auch überparteilich, was alle Fraktionen, ich kann es nur für Berlin sagen, im Abgeordnetenhaus angeht, da wird solidarisch reagiert.
Und du würdest sagen, auch wenn es die AfD betrifft, weil die beklagt ja immer, dass die eigentlich immer außen vor ist und eigentlich keiner so richtig sich solidarisch mit ihr zeigt.
Also ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo in der Presse ein sowas, was Herr Woldert gerade erzählt hat, bekannt geworden wäre und dann nicht auch ein regierender Bürgermeister, regierender Bürgermeisterin früher oder andere Fraktionschefs, Chefinnen gesagt hätten, sowas geht gar nicht, sowas ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Also ich glaube, da funktioniert schon so ein kollektives, das ist eine Grenze, die überschritten ist, die dürft ihr nicht überschreiten. So eine Haltung ist schon vorhanden.
Ich glaube, die AfD nimmt das schon so wahr, dass es so einen breiten Konsens nicht immer gibt, wenn es gegen ihre Parteibüros oder gegen sie gibt. Ich glaube aber, auf Nachfrage gibt es dann natürlich auch Solidaritätsbekundungen und gibt es schon so einen gemeinsamen Grund, dass Gewalt, egal gegen wen, nicht akzeptabel ist.
Jetzt haben wir geklärt, was in der Vergangenheit passiert ist, was aktuell mit Cialo passiert ist. Stellt sich natürlich die Frage, welche Konsequenzen werden nach solchen Angriffen gezogen? Schauen wir erstmal auf Sicherheitskonsequenzen. Cialo hat jetzt regulär Schutz bekommen, Boris, nicht wahr?
Genau. Er hat Polizeischutz. Das LKA in Berlin wird dann immer wieder entscheiden, wie lange wird der gewährt, wie lange muss der gewährt werden. Die machen dauernd neue Lageeinschätzungen, Gefährdungseinschätzungen und so weiter. Das war bei Franziska Giffey nicht anders. Nach diesem Einkaufsbeutel-Angriff da im Mai in der Rudower Bibliothek hat sie auch Polizeischutz bekommen. Normalerweise kriegen in Berlin bloß zwei Politikerinnen und Politiker Polizeischutz, nämlich der regierende Bürgermeister, also der Landeschef und der Innensenator, die Innensenatorin, so ist es auch jetzt. Aber wenn eben sowas passiert, dann wird der ausgeweitet. Das gilt auch nicht nur für Senatoren, das gilt auch für Bezirksbürgermeister, für Stadträte, auch für andere Menschen. Seyran Atış beispielsweise, die die Moschee gegründet hatte, da die Ibn Rushd Goethe-Moschee, die ist auch massiv unter Polizeischutz gestellt worden, steht, glaube ich, noch bis heute unter Polizeischutz, weil sie angefeindet wurde von islamistischen Kreisen.
Genau, es gibt so etwa 200 Personenschützer in Berlin und die schauen sich tatsächlich, also man schaut sich genau an, wer braucht den im Moment. Zuletzt war das ja in Berlin auch der Rapper Bushido, der ja im Streit mit so einem arabischstämmigen Clan lag. Da hat er auch Personenschutz bekommen. Ich nehme an, in Brandenburg bei euch ist das ähnlich, Stefanie?
Genau, also laut Stand oder nach dem Stand von August ist es so, dass in Brandenburg 15 Menschen und 14 Objekte unter Polizeischutz stehen. Allerdings macht die Polizei dazu jetzt natürlich keine Angaben oder nur zurückhaltende Angaben, wen das genau betrifft oder wie die polizeilichen Schutzmaßnahmen da aussehen. Ist ja irgendwo auch klar, dass dann eventuelle Angreifer nicht auch noch wissen, wie oft die Polizeistreife vor wessen Wohnhaus langfährt. Aber es gibt natürlich so Sachen, zum Beispiel beim Antisemitismusbeauftragten, man kann auf seine Website gehen und da wird man auch eine Postadresse finden, aber man wird nicht die Adresse seines tatsächlichen Arbeitsbüros finden. Und das ist natürlich auch so eine Maßnahme, um ihn da zu schützen.
Also sicherheitspolitische Aspekte schaut man sich natürlich an nach solchen Fällen. Die Frage ist natürlich auch, gibt es politische Konsequenzen? Ich habe, wenn man das schon als politische Konsequenz bezeichnen will, gelesen, dass es in Brandenburg jetzt so ein Meldeportal gibt für solche Angriffe für Politiker.
Genau, ja. Also es gibt sowieso schon eine Zentralstelle zur Bekämpfung der Hasskriminalität. Die ist beim Generalstaatsanwaltschaft angesiedelt und jetzt im Mai haben die so ein Online-Meldeportal gegen Hasskriminalität online gestellt. Das ist speziell für Amts- und Mandatsträger gedacht und eigentlich kann man darüber eine Online-Anzeige erstellen und das soll das eben erleichtern, dass man da quasi leichter durchgeführt wird. Als das damals veröffentlicht wurde, gab es auch schon die Frage, ja, wie effektiv ist das eigentlich, denn man kann sich nicht einfach so dort melden mit einer Online-Anzeige, sondern man bekommt als Mandatsperson einen extra Zugang, den man quasi erstmal beantragen muss. Und ich habe mir jetzt mal die Zahlen geben lassen. Also aktueller Stand, 28 Personen sind angemeldet. Das sind jetzt nicht so viel, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich mehrere tausend Menschen damit angesprochen werden könnten. Von diesen 28 haben allerdings 12 eine Online-Strafanzeige gestellt. Also das sind dann wiederum relativ viele von diesen 28. Ich glaube, da muss man einfach nach ein paar Monaten in einem Jahr nochmal schauen, was hat das wirklich gebracht, da jetzt ein extra Meldeportal, weil im Prinzip ist es vielleicht einfach nur ein anderes Gefäß für eine Maßnahme, die es ja schon längst gibt.
In Berlin, da hat der regierende Bürgermeister Kai Wegner eine relativ gerade Linie gezogen zwischen dem Angriff auf Joe Cialo, gerade auch auf sein Privathaus, und einer politischen Maßnahme, die er gefordert hat, weil er hat gesagt, um die Strukturen aufzubrechen, die hinter solchen Angreifern stünden, brauche es eine Demokratieklausel. Er hat auch relativ klar gesagt, was er sich darunter vorstellt, Boris. Mich hat das ein bisschen verwundert, weil das, was Wegner da sagte, als er gesagt hat, jeder, der vom Staat Fördergeld bekommen will, der soll diese Demokratieklausel unterschreiben, der soll da unterschreiben, dass er gegen Rassismus ist, gegen Antisemitismus, gegen Menschenfeindlichkeit. Das klang für mich sehr nach dem, was Joe Cialo ja schon Ende des Jahres mal vorhatte, damals noch mehr auf den Antisemitismus konzentriert, wo dann aber relativ schnell klar war, dass, so kann man das rechtssicher gar nicht machen. Ist Wegner jetzt sozusagen auf den alten Faden wieder unterwegs?
Also die CDU-Seite im Senat sucht immer noch so einen Weg, das, was Joe Cialo damals machen wollte mit der Antisemitismusklausel, irgendwie umzusetzen. Rechtlich eben schwierig, wie er es damals gemacht hat. Noch ist der Weg nicht gefunden. Es gibt ja unterschiedliche Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Ich würde nur eins dazu sagen wollen. Ich meine, ich verhindere natürlich mit so einer, wie man sie auch immer nennt, ob Demokratieklausel oder Antisemitismusklausel, nicht diese ganzen Fälle. Damit treffe ich ja nur Gruppen, die möglicherweise Fördergelder vom Staat bekommen. Und nicht jeder der Täter, Täterinnen, die da unterwegs sind, wird irgendwo anklopfen und sagen, ich habe auch noch einen Verein und möchte noch Fördergelder vom Staat haben. Also ich treffe damit die Leute möglicherweise gar nicht.
Genau, also man trifft sie unter Umständen damit nicht und man muss sich, glaube ich, da auch einfach anschauen, wo es dann auch herkommt. Also es ist ja auch eine Frage von einem allgemeinen gesellschaftlichen Klima, ne? Also wir sind gerade in einer Phase, wo wir um sehr viele existenzielle Themen gesellschaftlich ringen. Also wie verhält man sich im Ukraine-Krieg? Wie schnell muss man was gegen den Klimawandel machen? Etc. Steigende Preise. Corona hat die Leute auch nicht gerade freundlicher gemacht. Und um nochmal auf diese Kommunalstudie zurückzukommen, da gab es auch einen ganz interessanten Befund, nämlich, dass diese Angriffe, diese Beleidigungen, Bedrohungen, dass das auch nicht nur ein Problem ist von quasi Leuten von außen, die an die Politik herangetragen werden, sondern dass es tatsächlich auch ein Problem innerhalb des politischen Raums ist. Also 36% haben angegeben, dass sie eben Angriffe von Mitgliedern von anderen Parteien oder Fraktionen erleben.
Was ist denn eure Einschätzung, wie demokratiebedrohend ist solche Gewalt gegen Politikerinnen? Also was, wenn aus Angst irgendwann keiner mehr den Job machen will?
Also ich finde es total demokratiebedrohend. Ich würde jetzt mal ganz kurz, nur ganz, wirklich ganz kurz einen Blick nach Sachsen richten wollen. Dirk Neubauer haben wir, glaube ich, alle gelesen, der Landrat da von Mittelsachsen, der von den Freien Sachsen, einer Kleinstpartei aus dem rechtsextremen Milieu, bedroht wurde, immer wieder mit Autokorsos vor seinem Haus und so weiter. Der hat hingeschmissen. Ein Landrat. Das ist jetzt irgendwie nicht kein Ortsvorsteher, sondern es ist ein Landrat. Der hat einfach gesagt, für mich ist die Konsequenz, ich gehe, ich trete zurück. So, und die haben es abgefeiert in ihren Telegram-Kanälen und so weiter. Das finde ich total bedrohend.
Und ich würde auch sagen, dass es halt vor allen Dingen auch dann immer wieder spezielle Gruppen von Leuten trifft, die sich dann vielleicht nicht mehr engagieren. Also in dieser Kommunalstudie kam heraus, dass die Hälfte von den Frauen, die befragt wurden, sexistische Beleidigungen erfahren haben. Also die Hälfte, das ist ganz schön viel. Damit haben die Männer da diese Erfahrung nicht gemacht. Da geht es dann um Vergewaltigungsandrohungen. Ja, da geht es darum, dass ihnen die Kompetenzen abgesprochen werden. Da geht es um Beleidigungen wie Schlampe etc. Und ich glaube, man hört halt auch nur selten von den Leuten, die dann tatsächlich hinwerfen. Also in sehr, sage ich mal, herausgestellten Fällen schon. Aber von den ganzen, die das stillschweigend machen oder die vielleicht gar nicht erst anfangen, sich zu engagieren, weil sie sagen, nee, habe ich keinen Bock, mich dem so auszusetzen, von denen hört man eben nicht. Und wir hatten das ja vorhin in einem der Töne, wo der Politiker meinte, man stumpft ab. Es ist halt die Frage, ob am Ende dann nur die Abgestumpften übrig bleiben.
Und ich würde das irgendwie, ich darf noch mal ergänzen, weil ich habe den Ton von Carsten Wolder, der halt bei mir auch noch nach mit dem, dann stumpft man halt ab und man holt sich ein dickes Fell. Das sagt sich so leicht. Ich bin da skeptisch, ob das wirklich so klappt, auch bei Spitzenpolitikerinnen nicht. Auch Frau Giffey hat jetzt vor Gericht, als sie da als Zeugin aussagen musste, ganz klar gesagt, das macht was mit einem und hat was mit ihr gemacht. Und natürlich ist sie mehr auf der Hut, wenn sie jetzt bei irgendwelchen Veranstaltungen ist, wenn der Polizeischutz wieder runtergefahren ist. Und das wird anderen genauso gehen. Gerade denjenigen, Stefanie hat es eben gesagt, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, die sich dann dreimal überlegen, bleibe ich dabei oder bleibe ich nicht dabei.
Das hatte Giorgialo auch sehr deutlich gesagt, als er mit uns gesprochen hat, dass es halt viele gibt, die dann eben auch nicht den Polizeischutz kriegen, weil es für die eben nicht so viele Leute gibt, dass man die auch noch beschützen könnte. Was mir aber so ein bisschen schon auch Hoffnung gemacht hat in meinen Gesprächen, dass egal in welcher Partei das war, dass die Politiker, mit denen ich gesprochen habe, dass die eigentlich gesagt haben, sie wollen sich nicht unterkriegen lassen. Vielleicht hören wir zum Abschluss nochmal rein, was einmal der CDU-Kultursenator Giorgialo sagt und dann auch nochmal der Grünen-Abgeordnete Gian Omar.
Wer glaubt, mich einschüchtern zu können? Wer glaubt, irgendein Senatsmitglied einschüchtern zu können, um seine politischen Ziele durchzusetzen, der ist wirklich fehl am Platz. Wir werden auf gar keinen Fall einknicken.
Allerdings haben diese Angriffe jetzt nicht dazu geführt, dass ich meine Arbeit eingestellt habe oder darüber nachgedacht habe, aufzugeben. Und tatsächlich haben auch diese Angriffe dazu geführt, dass viele Menschen sich auch mit mir solidarisiert haben. Es gab auch Kundgebungen vor meinem Wahlkreisbüro. Die Menschen kamen zu mir in den Wochen und Monaten danach regelmäßig. Bis heute kommen sie vorbei und sagen, wir sind froh, dass es noch Politiker wie Sie gibt, die diese Arbeit machen.
Vielleicht ein halbwegs persönlicher Abschluss bei einem wirklich unschönen Thema. Stefanie Boris, danke euch für eure Einschätzung zu dem Thema.
Gerne.
Gerne.
Und Stefanie, bevor ich dich verabschiede, lass uns noch mal ganz kurz auf den aktuellen Stand schauen, was die Regierungsbildung in Brandenburg angeht. Es hat ja erste Gespräche gegeben. Mit der CDU war das allerdings relativ fruchtlos, aber SPD und Christdemokraten, die haben ja zusammen sowieso keine Mehrheit. Scheint also irgendwie alles auf die SPD und das Bündnis Sarah Wagenknecht rauszulaufen. Die haben sich diese Woche auch getroffen. Was ist denn dabei rausgekommen?
Genau, also die haben am Mittwoch sich zusammengesetzt, 4 Stunden. Über das Ergebnis allerdings haben sie dann auch Stillschweigen vereinbart. Also sie haben dann so einen dürren 2-Absetzer danach beide veröffentlicht, wo dann drin stand, beide Seiten sind sich der Verantwortung bewusst und das Gespräch fand in guter Atmosphäre statt. Wahrscheinlich kann man das auch teilweise noch unter Kennenlerngespräch verbuchen. Es ist ja tatsächlich so, dass das BSW einfach sehr neu ist und da die Wege noch nicht so eingespielt sind. Mehr haben sie zu den Inhalten tatsächlich noch nicht blicken lassen.
Aber wo könnten die beiden denn inhaltlich zusammenkommen, SPD und BSW, und wo nicht?
Also da gibt es schon ein paar Punkte, wo sie zusammenkommen könnten. Da geht es um den Grenzschutz, wo beide rigoroser werden wollen. Da geht es um die Bildung, wo natürlich alle dafür sind, dass es mehr Personal für die Schulen geben muss. Aber auch bei Gesundheit, klar, alle wollen, dass die Krankenhausstandorte abgesichert werden. Interessanter ist da wahrscheinlich, wo sie eben nicht zusammenkommen. Also das BSW hat ziemlich früh Bedingungen gestellt. So soll in einem Koalitionsvertrag zum Beispiel stehen, dass Brandenburg es ablehnt, dass US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden und dass keine weiteren Waffen an die Ukraine geliefert werden. Interessant ist es dabei, dass es jetzt auch so eine Art Zwischenruf gab. Ministerpräsident Woidke hat mit seinem sächsischen Amtskollegen Michael Kretschmer und dem CDU-Vorsitzenden Thüringens, die haben zu dritt einen Gastartikel in der FAZ veröffentlicht und darin fordern sie mehr diplomatischen Einsatz, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Und der Bundesregierung und der EU werfen sie da auch Unentschlossenheit vor. Und es ist natürlich interessant vor dem Hintergrund, dass alle drei sich gerade in Koalitionsverhandlungen mit dem BSW befinden.
Also wie würdest du diesen Zwischenruf verstehen? Ist das die ausgestreckte Hand oder?
Ja, wenn man in so einem Bild bleiben will, würde ich sagen, ist das roter Teppich und rote Linien in einem. Also der Teppich ist natürlich, es ist ein Appell für Friedensverhandlungen, verbunden mit der Kritik an der Bundesregierung, die dazu unentschlossen vorgehen würde. Und Wagenknecht hat auch schon öffentlich reagiert und sie hat den Beitrag gelobt als klug und differenziert. Aber ich denke, man kann in dem Beitrag auch rote Linien sehen, die Woidke, Kretschmer und Vogt dafür das BSW ziehen. Denn zum einen sagen sie, Verhandlungen, die müssen im Geiste der Wahrung des Budapester Memorandums stattfinden. Das ist ein Vertrag von 94, in dem die Russische Föderation der Ukraine auch Sicherheitsgarantien gegeben hat, zum Beispiel was bestehende Grenzen angeht. Und die drei haben sich auch nicht gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen ausgesprochen, haben nur gesagt, ja, das müsste man vielleicht besser erklären. Und am Ende sagen sie, Sicherheit und Frieden, die gilt es auch zu verteidigen. Zitat, daran wird keine landespolitische Zusammenarbeit etwas ändern. Keine Freiheit ohne Sicherheit. Also zumindest muss man da sagen, für beide Seiten ist da noch Interpretationsspielraum da. Weiteren Verhandlungen mit dem BSW wird dieser Gastartikel auf jeden Fall nicht im Wege stehen.
Also roter Teppich und rote Linien. Ich finde, das klingt spannend. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Für heute auf jeden Fall danke dir, Stefanie, und tschüss.
Tschüss.
Apropos eine Weile beschäftigen, die Sparnotwendigkeiten im Berliner Haushalt, die beschäftigen uns und natürlich vor allem auch die Politik schon seit Monaten. In dieser Woche war jetzt überall von Haushaltssperre die Rede. Darüber wollen wir auch noch kurz sprechen und dafür haben wir uns noch dazu geholt Jan Menzel, unseren Haushaltsexperten. Hallo Jan.
Hallo, grüß dich.
Fang du doch mal an. Was war da los diese Woche? Haushaltssperre also?
Ja, wobei vielleicht muss man es gar nicht so hart mit diesem Wort, was so drastisch klingt, beschreiben. Man kann auch sagen Ausgabestopp, weil Haushaltssperre ja meistens immer unmittelbar wirkt, jetzt sofort in diesem Jahr und dann alle ganz wuschig macht. Aber in dem Fall ist es eher so eine Ankündigung, ein Vorgriff aufs nächste Jahr. Und damit soll versucht werden, sowas wie eine Jahresendrallye zu unterbinden. Denn es gibt ja die Angewohnheit vieler Verwaltungen, dass die zum Jahresende nochmal alles an Geld rausgeben, was rausgegeben werden kann, und auch Verträge abschließen und die einen oder anderen Träger auch beauftragen. Und das wollte der Senat nun unterbinden, hat gesagt, also es darf nichts mehr gemacht werden, was schon Ausgabenblöcke, die jenseits von Pflichtaufgaben liegen, fürs kommende Jahr bindet. Und das ist schon ein ziemlich klares Signal, wie eng die Spielräume sind. Und das ist schon eine Art Reißleine, die da gezogen wurde vom Finanzsenator.
Erinnere uns kurz nochmal daran, du hast gesagt, Reißleine fürs kommende Jahr. Es geht um 3 Milliarden, die gekürzt werden müssen, richtig?
Genau, es geht im nächsten Jahr um 3 Milliarden, die wir einfach nicht haben und die im Haushalt einfach mal so drinstehen, als ja, muss irgendwie eingespart werden. Und dieser Job, der müsste eigentlich schon gemacht worden sein, ist aber nicht gemacht worden von der Koalition. Die will das peu à peu machen. Und deswegen eben auch diese Unsicherheit bei vielen im Land Berlin, die daran ja sozusagen direkt dann ihr Einkommen gekoppelt haben oder die damit Leistung bezahlen wollen, und daher auch diese Unsicherheit.
Boris, du warst in der Woche auch mit dem Thema beschäftigt und da hat man ja, glaube ich, auch schon gemerkt, dass sich CDU und SPD längst nicht überall einig sind. Das wussten wir auch vorher schon, wenn es zum Beispiel um so Themen geht wie das 29-Euro-Ticket. Die SPD wird es ja gern behalten, die CDU wird es am liebsten so schnell wie möglich loswerden. Wir haben das aber diese Woche exemplarisch auch gesehen beim Thema Beamtenbesoldung. Erklär doch bitte nochmal, warum das so ein gutes Vorzeigebeispiel dafür war, was wir jetzt vielleicht auch noch an Basar handeln oder was auch immer sehen werden in den nächsten Wochen.
Also wir haben eine unterschiedliche Herangehensweise von beiden Koalitionspartnern. Die CDU beruft sich auf den Koalitionsvertrag und sagt, da steht drin, wir wollen dafür sorgen, in 2 Schritten, einmal im Februar 25 mit einem kleinen Plus und dann nochmal ein Jahr später mit einem kleinen Plus, dass die Berliner Beamten und Beamtinnen auf das Bundesgrundniveau angehoben werden, damit es diese Konkurrenz nicht mehr gibt. Konkretes Beispiel, ein Berliner Polizist könnte abgeworben werden von der Bundespolizei, weil die besser bezahlt. Das soll es alles nicht mehr geben, deswegen soll man angleichen. Darauf hatten sich SPD und CDU im Koalitionsvertrag auch geeinigt. Aber als es jetzt am letzten Wochenende und am Montag zu dieser internen Runde kam, hat die SPD gesagt, nee, diesen Sprung im Februar 25, den vollziehen wir nicht gerne mit. Den können wir uns schlicht nicht leisten angesichts der Haushaltslage, in der wir stecken, die Jan gerade beschrieben hat. Und hat gesagt, wir tragen das nicht mit und dementsprechend wurde es in der Koalition nicht mit beschlossen. Die CDU hält aber daran fest und hat uns dann, nachdem der Richterbund und Gewerkschaft der Polizei alle schon auf der Zinne waren und gesagt haben, das geht ja gar nicht, ihr brecht ja euren Koalitionsvertrag und euer Versprechen uns gegenüber, hat er gesagt, nee, wir wollen daran weiter festhalten, aber dann eben nicht mehr als Koalitionsbeschluss im Koalitionsausschuss, sondern dann machen wir es im parlamentarischen Verfahren. Im Prinzip hat man den Konflikt zwischen SPD und CDU an dem Punkt nur aufgeschoben und nicht gelöst.
Nun muss man dazu sagen, die Beamten bekommen ja eh schon ein deutliches Plus, weil es gibt einen Tarifabschluss, 5,5%, richtig, Jansens. Da gucken wahrscheinlich manche eh schon neidisch drauf und würden dann sagen, naja, können die nicht auf das Extra-Plus verzichten? Wie heftig, glaubst du, wird der Streit da koalitionsintern noch werden?
Also natürlich ist es so, dass hier gerade auch Menschen, Wähler auch angesprochen sind, die beide Parteien ganz gerne hätten. Und das, glaube ich, bringt da auch so ein bisschen Vehemenz rein. Aber man kann ja auch sehen, es geht eben nicht nur jetzt um die Angestellten und Beamten beim Land Berlin. Wir haben gleichzeitig einen Megakonflikt. Da geht es darum, ob möglicherweise Verbesserungen auch im Erziehungsbereich für die Kita-Erzieherinnen und Erzieher kommen. Das würde auch auf jeden Fall Geld kosten. Wir haben noch dazu den Konflikt um die Hauptstadtzulage, die bisher nur unmittelbar für die im Landesdienst Beschäftigten bezahlt wird. Auch da gibt es Forderungen, das massiv auszuweiten, auch auf Beschäftigte bei freien Trägern, also Arbeiterwohlfahrt oder Kirchen etc. Also wir sehen, von allen Ecken und Enden kommen eigentlich Wünsche, Begehrlichkeiten, Forderungen, die alle individuell eigentlich gut begründbar sind, aber in der Summe so gigantisch sind, dass man sich wirklich fragen muss, wer soll nun was bekommen? Und da hat diese Koalition bisher nach meinem Dafürhalten eigentlich noch keinen wirklichen Kompass entwickelt, was ja am gerechtesten sein könnte, wenn das Geld nun mal so knapp ist. Und da sehen wir jetzt gerade, finde ich zum Beispiel, bei der Geschichte, soll man bei den Beamten und Angestellten jetzt das Bundesniveau weiter erreichen? dass man sich sehr schwer damit tut und irgendwie jetzt so eine Situation erzeugt, wie in einem Trichter, wo alles auf diesen Punkt Ende November zuläuft, wo eine Einigung da sein soll, wo die Koalition sagen will, woher die 3 Milliarden, die man nicht hat, kommen soll. Und da hat wieder alles sozusagen auf den Markt geworfen und alles gegeneinander verhandelt und dann abgewogen. Und da wird sich dann auch klären, ob wirklich dann diese Forderung, es geht letztendlich ja um wahrscheinlich 100 Millionen Euro, die Angleichung an das Bundesniveau, ob das irgendwie dann doch finanzierbar ist. Aber es heißt eben im Umkehrschluss auch, diese 100 Millionen werden dann woanders fehlen.
Du hast jetzt gesagt, Ende November soll das feststehen, wie man es denn tatsächlich machen will. Das ist ja verdammt spät, sage ich jetzt einfach mal so. Habt ihr Verständnis dafür, weil das Thema einfach so schwierig ist? Oder drücken die sich wirklich bis zur letzten Sekunde um diese Entscheidung?
Also Jan hat es vorhin schon mal angesprochen. Eigentlich ist das ja, das normale parlamentarische Vorgehen wäre gewesen, ich stelle einen Doppelhaushalt auf und rechne diese ganzen Summen mit ein und stelle nicht einen aufgeblähten Doppelhaushalt auf, wo da 3 Milliarden zu viel drin stehen, die ich hinterher wieder kurz vor der Angst noch rauskürzen muss. Und beide Seiten sind sich offenbar nach wie vor, wie Jan sagt, nicht ganz einig, wo sie die Prioritäten eigentlich setzen wollen. Die Decke ist überall zu kurz. Wir hören es auch aus der Kultur, wir hören es von den freien Trägern beim Paritätischen Wohlfahrtsverband und so weiter. Alle befürchten, es wird sie treffen. Und alle hängen in der Luft und wissen nicht genau, wo es dann am Ende zuschlagen wird und wo die Koalition die Prioritäten setzen kann. Sie haben sich schon ziemlich Zeit gelassen, ja. Und sie haben einen Haushalt aufgebläht, der eigentlich so hätte nie aufgebläht werden dürfen.
Genau so. Und das ist vor allen Dingen dann auch bei manchen, glaube ich, eine Frage, wo es dann um mehr geht. Um 2%, 1,5% mehr wie bei den Beamten, bei den Angestellten, die man natürlich gerne hätte. Man kann die Begründung auch verstehen. Der Konkurrenzdruck ist groß. Boris hat es ja gesagt, bei der Polizei zum Beispiel auch. Auf der anderen Seite ist es dann so, wenn man das Geld eben zum Beispiel bei den Trägern kürzt, wenn die weniger Geld bekommen, das wird unmittelbar Folgen haben auch für Stellen. Da werden Verträge nicht verlängert werden können oder eingeschränkt werden. Aus einem 100%igen Vertrag wird ein 75%iger oder so. Das wird dann Menschen noch sehr viel härter treffen, als wenn jetzt ein kleines Plus nicht kommt. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen.
Aber glaubt ihr, bis Ende November haben wir Klarheit? Oder kann der Termin auch nochmal fallen?
Naja, danach kommen ja gewisse parlamentarische Abläufe nochmal. Es ist ja nach wie vor auch immer noch im Raum, ob es einen Nachtragshaushalt geben muss, geben wird. Da gibt es verschiedene Stimmen, verschiedene Einschätzungen. Das wird man sehen, aber das muss ja letztendlich geregelt werden, weil dann ja das neue Haushaltsjahr beginnt. Und wenn sie die Koalition auf dem Wege, was ich mir einfach nicht vorstellen kann, keine Einigung herbeiführt, dann werden wirkliche Zwangsmaßnahmen kommen, wie Ausgabesperren, wirkliche Haushaltssperren. Das kann eigentlich niemand wollen, weil das die ultimative Lähmung wäre.
Würde ich sagen, klar ist, der Countdown läuft. Wir haben Anfang Oktober, knappe 2 Monate noch. Ihr werdet es weiter beobachten. Danke, Jan und Boris.
Gerne.
Gerne.
Und das war es auch schon wieder mit dieser Ausgabe der Spreepolitik. Thematisch war das alles doch ziemlich heavy. Falls Sie also jetzt gerne noch was Leichteres auf die Ohren möchten, hier noch ein Tipp für einen Podcast, bei dem es um Axolotl, Kalikokrebs und andere geht. Also um viele spannende, aber auch seltsame Tierarten da draußen. Weird Animals ist ein neuer Comedy-Wissens-Podcast, der genau solche Tiere in den Blick nimmt. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, exklusiv in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie natürlich auch uns, die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage: Danke fürs Zuhören in dieser Woche.